Lass uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie einige der US-amerikanischen Anwaltsserien? Aussichtslose Fälle meistens und packende Gerichtsszenen sind das Konzept. Während meiner Studienzeit war die Serie Ally McBeal mit der neurotischen Ally McBeal und dem verschrobenen John Cage, der mit dem Einschenken eines Wasserglases die gegnerischen Anwälte aus der Fassung bringen konnte. Vor einigen Jahren haben Mike Ross und Harvey Specter in der Serie Suits immer wieder am Rande des Legalen für Gerechtigkeit gekämpft. Und zurzeit läuft die Serie Lincoln Lawyer mit einem Anwalt, der, wie der Titel sagt, vorzugsweise aus einem Autoklassiker heraus arbeitet. Egal welche dieser Serien, sie alle leben von einem großen Showdown im Gerichtssaal. Da wird der Angeklagte oder die entscheidende Zeugin ins Kreuzverhör genommen. Mit aller Kunst der Rhetorik wird nach der Wahrheit gebohrt. Die Spannung ist greifbar. Wird die Wahrheit ans Licht kommen? Wird Gerechtigkeit siegen? Doch was, wenn nicht ein Mensch, sondern Gott selbst auf der Anklagebank sitzt? Und genau das beschreibt unser Predigttext aus Jesaja 40, den wir bereits als Lesung gehört haben. Der Teil dieses Prophetenbuches, den wir den zweiten Jesaja nennen, der malt ein Bild, das ihm sicherlich sofort die Aufmerksamkeit seiner Zuhörerinnen und Zuhörer einbrachte. Israel führt Prozess gegen Gott. Gott selbst sitzt auf der Anklagebank, wird ins Kreuzverhör genommen. Gott, mein Weg in dir ist verborgen, mein Recht ist dir egal. Wenn es dich gäbe, würde die Welt doch anders aussehen. Ja, Israel geht mit Gott hart ins Gericht. Gut nachvollziehen kann man diese Vorwürfe, die da dem Angeklagten entgegengeschmettert werden. Vorwürfe, die der Hoffnungslosigkeit entspringen. Die Klägerinnen und Kläger sind zutiefst müde. Sie sitzen in der Verbannung, fern von Jerusalem im babylonischen Exil. Gewartet haben sie, gehofft. Gott wird schon wieder eingreifen. Er wird uns retten. Wir kommen wieder heim. Aber es ist nichts damit. Die Alten sterben, die Jungen resignieren. Das Leben in der Fremde ist hart. Äußerlich, aber vor allen Dingen im Herzen. Wo ist dieser Gott, der die Welt lenkt? So spotten die Babylonier. Euer Gott hat ausgedient. Er ist besiegt. Und langsam begannen die Israeliten, es selbst zu glauben. Ja, sie sind müde zu allem und jedem. Zu müde zu glauben, zu müde zu lieben. Ein Gebet ist mir in die Hände gefallen, das diese Müdigkeit zusammenfasst in Worte. Herr, ich habe nicht mehr die Kraft, dich im Gebet anzurufen. Ich kann meine Gedanken nicht mehr ordnen. Ich kann dir nicht mehr danken für all das, was du mir in meinem Leben Gutes getan hast. Ich kann und will eigentlich auch nicht mehr klagen über das, was mich enttäuscht oder gekränkt hat. Ich kann nur noch seufzen. Da ist ein Mensch am Ende, nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch seelisch. Und diese Müdigkeit hat einen Namen: Gottesenttäuschung. Gott hat ausgedient, so lautete die Anklage der Zeitgenossen Jesajas. Werden die Geschworenen also gleich ihr Urteil über Gott sprechen? Kann die Verteidigung noch etwas retten und das Blatt wenden? Doch Jesaja ruft keine überraschenden Zeugen auf oder legt plötzlich völlig neue Beweisstücke vor, als er sich von der Verteidigerbank erhebt und zu seinem Schlussplädoyer ansetzt. Er hält es überraschend schlicht und fragt freundlich: Warum sagst du das, Jakob? Und was sprichst du, Israel? Was sprichst du? Meine Wege sind dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Der Prophet lässt Raum für die Klagen der Müden. Er nimmt sie ernst. Und dann lädt er dazu ein, es andersherum zu sehen. Er sagt: Gott wird nicht müde und matt. Ich bleibe dabei, Hilfe ist allein von diesem Schöpfergott zu erwarten. So wie er die Himmelsgestirne geschaffen hat, die in Babylon fälschlicherweise als Götter verehrt werden, so hat er auch die Menschen geschaffen. Und wie er den Himmel abzumessen und das Wasser zu wiegen vermag, so wird er das Schicksal Jakobs und Israels wenden und die Müdigkeit wegwischen. Gott wird nicht müde, vielmehr ist er der Einzige, der den Müden neue Kraft geben kann. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Für diesen Trost und dieses Versprechen steht Gott ein mit seinem Namen und seinem Handeln. Der Widerspruch ist den Geschworenen deutlich ins Gesicht geschrieben, wenn sie diese Sätze hören. Genau davon sehe ich doch nichts. Das ist es doch gerade, scheinen sie zu sagen. Jesaja greift ihren skeptischen Blick auf. Ja, ihr habt recht, alles wird müde. Sogar die jungen Krieger sterben oder werden matt und straucheln fallend. Aber die auf den Herrn harren, bekommen immer wieder ein Stückchen Kraft. Es ist, wie wenn ihnen riesige Schwingen der Adler wachsen. Auf einmal ist all das, was müde und elend macht, wenn man sich erst mal aufgeschwungen hat, ganz weit unten, klein und überschaubar. Die auf den Herrn harren, werden nicht zu müde, dass es nicht mehr weitergeht. Aber die auf den Herrn harren, was meint Jesaja mit harren? Harren, das ist kein passives Aufgeben. Es ist ein Aushalten der Müdigkeit vor Gott. Es ist genau das Gebet, das am Ende doch noch zumindest seufzen kann. Es ist das Vertrauen, das sagt: Ich schaffe es nicht mehr. Aber irgendwie bin ich dann doch noch bereit, daran zu glauben, dass du, Gott, es kannst. Harren bedeutet, die eigene Unmacht aushalten und trotzdem nach Gott zu rufen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Nicht auf einmal, sondern immer wieder. Die Harrenden bekommen die kleine Kraft für den kleinen Tag. Jesaja versucht in seinem Plädoyer nicht, den Anklägern die Schuld für die Hoffnungslosigkeit in die Schuhe zu schieben. Er vertröstet auch nicht auf einen Sankt-Nimmerleins-Tag. Er verspricht ihnen auch nicht die eine große Wende, als ob plötzlich die Macht Gottes in aller Welt eindeutig offenbar werde. Gott zeigt sich nicht durch gewaltige Machterweise plötzlich. Er haut nicht mit der Faust auf den Tisch. Gott verspricht vielmehr, dass Gott mit uns weitergeht, heute und morgen. Auch wenn wir allzu oft seine Nähe nur erahnen können, wie den Hauch der Flügelschläge eines Adlers. Müdigkeit kennen wir heute auch. Viele von uns sind müde und matt von der Weltpolitik. Am liebsten würden wir uns ausklinken aus dem Lauf der Welt, der von autokratischen Staatschefs dominiert ist, die mit ihren Entscheidungen das eigene Ego streicheln, statt dem Wohl aller zu dienen. Wie sehr harre und hoffe ich auf Gott, dass er dir der Sehnsucht nach dem Gemeinwohl und der Suche nach einem gerechten Frieden neue Kraft schenkt. Und wenn wir ehrlich sind, viele von uns sind auch müde, wenn es um uns als Kirche geht. Wir sollten uns diese Müdigkeit eingestehen. Unsere große Verunsicherung darüber, dass wir die österliche Freudenbotschaft so verkünden, wie wir diese Freudenbotschaft so verkünden, dass sie Menschen anspricht und erreicht. Unsere Enttäuschung, dass wir so viele kreative Aktivitäten haben und sie dennoch nicht angenommen werden, wie erhofft. Unser Frust, dass angesichts des Gegenwindes, der uns ins Gesicht weht, wir manchmal uns fragen, wie es weitergehen soll, weil so viele offenbar meinen, die Kirche sei ein Auslaufmodell. Doch Gottes Wort gilt auch uns, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das Ausharren lohnt sich. Da kämpft zum Beispiel eine kleine Landgemeinde ums Überleben. Die Gemeinde schrumpft, die Jugend geht weg, die Gebäude fressen zu viel Geld auf. Die letzten Aktiven sind müde. Was soll das noch? Doch sie geben nicht auf. Sie treffen sich weiter, beten, singen, feiern Gottesdienst. Auch wenn sie nur noch wenige sind. Eines Tages kommt eine junge Familie in den Ort. Eine Familie, die Heimat sucht. Sie wissen, die Bank ist längst in der nächsten Kleinstadt, die Kneipe längst geschlossen, der Bäcker findet keinen Nachfolger und der Sportverein ist zu einer Spielgemeinschaft im größeren Verbund geworden. Aber sie haben mitbekommen, dass die Kirchengemeinde als einzige vor Ort ausharrt. Sie lassen sich einladen. Dann kommt noch ein mittelaltes Pärchen dazu, das sich einbringen will. Die Gemeinde atmet auf. Nicht, weil sie etwa plötzlich groß geworden ist, sondern weil sie spürt, Gott schenkt Flügel, wo sie selbst nur Müdigkeit sehen. Die Gemeinde beginnt, neue Wege zu gehen. Sie öffnet ein Café in der Kirche, lädt zu Gesprächen ein, feiert Feste für das ganze Dorf. Es wird nicht alles anders oder alles plötzlich großartig, aber es wird neuer Mut spürbar. Die Leute sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir spüren, Gott geht mit uns in all den Veränderungen und tastenden Anpassungen. Früher hat die Kirche Karfreitag und Ostern am gleichen Tag gefeiert, weil beides zusammengehört, weil es ein und dasselbe Geheimnis ist, Auferstehung im Tod, vom Außen überhaupt nicht zu erkennen. Dieser österliche Gott, an den wir glauben, hilft nicht lautstark aus der Not, aber sicherlich in der Not. Er weckt uns aus der Müdigkeit, reicht uns die Hand im Dunkeln, im Versinken, im Hamsterrad. Deshalb dürfen wir gespannt sein, wie es ist, wenn Gott uns neue Kraft wachsen lässt. Nicht für den einen großen Sprung, sondern für die nächsten Schritte. Es sind die leisen, die zaghaften Bewegungen. Vielleicht ist es ein neues Projekt, das Mut macht. Vielleicht ist es der Mensch, der uns überraschend unterstützt. Das ansteckende Lächeln eines Kindes. Die kleine Geste, die Freundschaft zeigt. Eine beglückende Erinnerung an heile Welt. Unsere Müdigkeit wird nicht verschwinden, aber Gott bettet sie ein in das große Ganze. Er richtet sie auf das gute Ende. Am Ende ist es vielleicht ganz einfach das Wissen, wir sind nicht allein. Gott geht mit uns, heute und morgen. Amen.